ARD Sounds.
Ich kann mich jetzt so gut in meine Protagonistinnen hineinversetzen, die mir ja oft ihre Geschichten erzählen, aus welcher Kindheit die kommen. Noch, also gar kein Vergleich, ja, was die durchmachen mussten oft in ihrer Kindheit. Und ich kann sie abholen, ich fühle sie, ich kann mich in sie hineinversetzen. Und ich kann sie nur bewundern und bei mir wächst die Dankbarkeit und die Demut. Das ist wirklich so gemeint, dass ich merke, boah, ich habe einen riesen Respekt vor meinen Protagonistinnen und Protagonisten.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Vielleicht haben Sie ja unseren heutigen Gast als Sängerin in Verdis Troubadour bei den Opernfestspielen in Südfrankreich gesehen, Anfang der 80er, oder in Japan. Wahrscheinlicher aber ist, dass Sie oder jemand, den Sie kennen, eines Ihrer Bücher gelesen haben. An die 50 Romane hat sie bislang geschrieben, die genaue Zahl kennt wahrscheinlich nicht mal sie. Sie verkaufte über 20 Millionen Bücher, einige wurden verfilmt. Los ging es für die 1957 in Bielefeld geborene Hera Lind im 9. Monat ihrer ersten Schwangerschaft. Ein Mann für jede Tonart wurde zum Bestseller, gleich auch verfilmt. Die ja eigentlich hauptberuflich als Konzert- und Opernsängerin arbeitende Frau traf mit diesem Roman den Zeitgeist und das Frauenbild der späten 80er und 90er Jahre und legte nach. 3 weitere Schwangerschaften, jeweils 3 weitere Bestseller. An das Supervibe werden sich nicht nur Veronika Ferris und Sönke Wortmann dankbar erinnern. Dann im echten Leben neue Liebe, öffentliche Trennung, böse Boulevard-Headlines, Millionen Schulden, heute würde man sagen Cancel Culture. Aber ganz so, wie ihre Romanheldinnen es von ihr erwartet hätten, biss sich Frau Lind stoisch durch und schrieb ihr Leben neu. Mit Tatsachenromanen, also echten Geschichten und wieder einem Riesenerfolg.
Herzlich willkommen, Frau Lind, Hera.
Ja, danke schön.
Wie du mir angeboten hast. Wir begegnen uns heute zum ersten Mal. Ich will das mit dem Du hinkriegen, denn irgendwie bist du, ich will nicht sagen eine Institution, das nicht, aber aus der Distanz wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu duzen. Passiert es dir, wenn Menschen dich erkennen, dass es ihnen leicht fällt, du zu sagen?
Nein, tatsächlich. Sie siezen mich weiter und nennen mich Frau Lind. Und das ist eigentlich ganz nett, weil mein eigentlicher Vorname ist ja Herr Lind. Mhm. Meine Eltern nannten mich Herr Lind. Und das war mir immer sehr peinlich, besonders in der Pubertät und so. Und dann habe ich immer gedacht, wenn ich doch wenigstens Frau Lind hieße. Und mit dem Pseudonym Hera Lind, was ich aus meinem Vornamen Herr Lind gemacht habe, habe ich mir den Wunsch erfüllt. Also ich werde jetzt mit Frau Lind angesprochen. Und das Allerschönste ist, mein Mann heißt jetzt Herr Lind.
Oh.
Herr Lind.
Ach so, okay, ja, alles klar. Okay, ja gut, ja gut. Angela Merkels Mutter.
Ja, woher weißt du das?
Ja, das
habe ich. Ich aus der Bunten.
Ach so.
Ja.
Naja, ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß auch nicht, ob sie noch lebt, aber das
Nein,
ist die
lebt
einzige.
Nicht mehr.
Okay, nicht mehr, okay.
Die hieß Herr Lind und ich habe immer beschlossen, mit der eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Vielleicht hätten wir noch eine dritte Herr Lind in Deutschland gefunden. Vielleicht finden wir durch diesen Podcast.
Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Man sollte Berlinerinnen und Berliner, die in Mitte und Prenzlauer Berg leben, auf solche Gedanken nicht bringen, weil plötzlich wird so ein Trend losgetreten. Ich fürchte, dass es eine neue Generation von Helmuts und Werners und Walters gibt, die jetzt demnächst auf uns zurollt. Die armen kleinen Jungs. Also insofern, who knows, wann Herr Lind dran ist.
Also ich habe gerade mit einer Ehrengard zu tun und mit einer Bringfriede.
No.
Die sind beide Protagonistinnen in meinen Tatsachenromanen. Und ich möchte immer sagen, ihr Armen. Aber
Bringfriede.
Die Bringfriede.
Das ist ja, also wir brauchen mehr Bringfrieden
allerdings
denn je.
Der
Aber
Name
den Namen habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Sehr besonders.
Also tatsächlich scheint in meiner Generation und etwas vorher der Trend geherrscht zu haben, solche wagnerianischen Namen den Kindern zu geben nach dem Krieg.
Hm. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen über dich und musste sehr lachen, Das hast du in einem anderen Podcast erzählt. Und diese Geschichte müssen wir hier unbedingt auf jeden Fall reinschmuggeln. Du hast in einem Gefängnis eine Lesung gemacht. Wahrscheinlich nicht deine erste oder vielleicht aber deine letzte. Ich weiß es nicht. Es ist auch gar nichts Schlimmes passiert. Was ich mochte war, also du bist ja schon Profi. Du gehst irgendwo rein und egal, ob es jetzt ein Seminar ist oder ein Vortrag oder ob du als Gast eingeladen wirst, Stichwort Willkommen Österreich bei Grissemann und Stermann. Du richtest dich ein, du stellst dich ein auf dein Gegenüber und dann ballerst du deine Pointen los. Du hast ein gutes Gefühl für den Raum. Im Übrigen Respekt, wie du dich mit den beiden Jungs, die zugeben mussten, sich in dich verliebt zu haben bei diesem Gespräch, da warst du recht unerschrocken. Das kann ja auch in die andere Richtung gehen mit den beiden, ne? Mhm. Mhm, du ja. kennst die und ja. magst die?
Ja, ich war ja. schon viermal da.
Ist er auch viermal schon? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Jedenfalls bist du also in dieses Gefängnis offenbar geladen worden und einer deiner Rückschlüsse war schon mal, die lachen nicht, das ärgert dich, weil du willst, dass die Leute lachen oder wenigstens weinen. Und dann hast du erstmal gesagt, und ich merkte auch, ich bin nicht mehr in deren Beuteschema. Das fand ich einen interessanten ersten Gedanken. Schlüssel das mal bitte auf.
Na, das war eher der dritte Gedanke. Der erste Gedanke war, als die gar nicht auf mich reagierten, außer mit relativ bösen Blicken, die sprechen wahrscheinlich alle nicht unbedingt muttersprachlich Deutsch.
Aha.
Der zweite Gedanke war, die würden noch nicht mal in Einzelhaft Hera Lind lesen.
Mm. Mhm.
Und da ging mein Selbstbewusstsein schon sehr runter. Und dann habe ich noch immer tapfer weitergeredet. Und der dritte und schlimmste Gedanke war dann, ich passe noch nicht mal mehr optisch in deren Beuteschema.
Du bist raus.
Also ich konnte diesen Saal nicht verlassen, weil ich mit der Gefängnisdirektorin übrigens, die mit mir diese Lesung vereinbart hatte, hatte ich eine Stunde ausgemacht. Mhm. Und das war so Minute 11. Und da war mein Pulver verschossen. Und da dachte ich, wie komme ich hier lebend wieder raus? Ich wusste, die sind gefesselt.
Sie sind gefesselt?
Ja, die waren in Handschellen aneinander gefesselt, immer zu zweit.
Oh.
Und ich dachte, okay, jetzt versuche ich noch was. Und dann habe ich angefangen zu singen.
Entschuldige. Ja, du bist ja ausgebildete Sängerin. Ja. Also es konnte ja eigentlich nur besser werden.
Obwohl Laminus gerade herrschten, es war nämlich Weihnachten. Ich sollte da eine Weihnachtslesung halten.
Ach, es ist, das eine ist ungeheizte
Kapelle.
Ach.
Lief mir der Angstschweiß über den Rücken. Und dann habe ich ein Weihnachtslied gesungen. Und dann haben die geweint. Das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte sie ja eigentlich nur erfreuen. Es ist mir nicht gelungen. Und in meiner Not habe ich dann gesagt, ihr Lieben, wisst ihr was, kommt gut nach Hause.
Das fand ich so wunderbar.
Und in dem Moment dachte ich, schon wieder so ein Fettnäpfchen. Und ja.
Ich habe so gelacht, als ich das gehört habe.
Oh Gott, ja, das war meine schlimmste Lesung. Aber sie war zu etwas gut, wie alles im Leben, was schlimm ist. Es ist immer der Opener für meine Lesungen jetzt.
Ah, okay.
Und ich sage immer, Leute, ihr seid alle freiwillig hier. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Dann erzähle ich das. Hm. Und das ist, ja, dann habe ich sie immer alle sofort gewonnen. Und sie lachen, selbst die Mitgebrachten, die sehen
selbst
ja mitgenommen
aus. Die Mitinsassen.
Aus. Nein, selbst die mitgebrachten Männer. Die auch noch mitgenommen aussehen am Anfang. Mm. Das merke ich ganz deutlich. Die sind auch nicht freiwillig da. Aber wenn ich dann so einen Gag mache und dann noch ein paar hinterher setze, dann habe ich sie gewonnen.
Du siehst ja, dass ich jetzt instinktiv auch sofort als Opener genommen habe und auch sehr gelacht habe. Und auch Miriam, die sie ja sicherlich im Hintergrund gehört haben. Ich musste immer zwischendurch, kam immer wieder Johnny Cash in meinen Kopf, diese legendäre Gefängnisplatte. Und ich habe so gedacht, ja, du hast auch gesungen. Aber das war irgendwie anders offenbar. Und du musstest Musik mitbringen hier zu uns. Und wir legen mal los mit Max Rabe, der hier auch schon mal zu Gast war. Ein Tag wie Gold. Sag doch mal, wofür dieses Lied steht in deiner Lebensauswahl.
Das hätte ich jetzt eher ins hintere Drittel gepackt.
Ich habe es aber nach vorne gezogen.
Mit Absicht. Mhm.
Weil ich gerne mit aktuellen Liedern anfange, da wir erfahrungsgemäß erstmal so ein Warm-up machen, das liegt jetzt hinter uns, dann kommt die erste Musik. Denn wenn wir jetzt deinen ersten Kindheitssong anmoderieren würden oder darüber sprechen würden, dann bräuchten wir nochmal ein paar Minuten. Und dann würde es zu lange dauern,
ich
bis
verstehe.
Die Musik kommt.
Okay. Ja, ein Tag wie Gold war vor kurzem auch für mich.
Wie?
Also, es war dann wieder ein sehr guter Buchvertrag. Ja.
Ah, okay. Gut, bis dann.
ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Samt und Seide.
Hera Lind ist heute zu Gast bei mir in der Hörbar. Sie ist Sängerin und vielfache Bestseller-Autorin. Und du hast dich rein äußerlich, das muss ich mal sagen, nicht groß verändert. Also das ist schon bemerkenswert. Du machst sehr, sehr viel Sport und Pilates und trinkst viel Wasser und betest wahrscheinlich. Ist es das?
Viel Wasser und bestimmte. Und dann wäre aber ihr danach gekommen. Also
okay. Bier.
Also nicht betest, das habe ich dann hinter mir gelassen, aber viel Wasser und Bier.
Ach guck, ich dachte, wenn man sich mit Bier die Haare wäscht, dann bekommt man, du
das
nimmst es anders zu dir.
Das hat bei mir nichts genützt.
Ja, du bist ein sehr selbstdisziplinierter Mensch, ne? Würdest du dich als Ritualistin bezeichnen?
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Wie sagst du denn?
Ich mache meinen Job, ich tue meine Pflicht und den Rest lasse ich den lieben Gott einen guten Mann sein.
Ich meine jetzt bezogen auf Pilates, auf Joggen, auf Yoga, das machst du nach eigener Aussage täglich?
Täglich, auch heute. Ich musste sehr früh aufstehen, um hierher zu fliegen und habe von 6 bis 7 Pilates gemacht.
Allein für dich?
Ich habe da so eine Vorturnerin aus Amerika. Die Geschichte ist auch sehr nett. Ich habe in einem 1-Mark-Shop 1999 für 1 Mark diese DVD gekauft. Von einer amerikanischen Vorturnerin namens Jennifer Kreese, die ihre Ballettschülerinnen trainiert.
Ja.
Und macht mit denen so ein einstündiges Programm. Und das mache ich seitdem täglich. Also diese 1 Mark hat sich wirklich rentiert. Wenn ich so denke, dass andere Leute sich teure Geräte kaufen und sie dann doch auf ihren Balkon oder in den Keller schieben und irgendwie immer Ausreden haben. Also für die 1 Mark
hast
wirklich,
du gut investiert,
ja, habe ich gut investiert,
kann man sagen.
Ja.
Jetzt sagst du, du hast eine Vorturnerin. Wenn du das schon so lange machst, also die Mark gibt's ja schon ein bisschen länger nicht mehr, guckst du dir immer noch ihr Vorturnen auf der CD an mit einem DVD-Player?
Alter DVD-Player. Meine Kinder sagen immer Videokastagnette dazu.
Mhm.
Aber ich bin ja aus dem letzten Jahrtausend. Und ich habe mir das auch auf mein Handy aufgenommen. Also wenn ich unterwegs bin, turne ich mit dem Handy.
Mhm.
Mhm. Das Interessante ist, dass diese Ballettdamen nicht altern. Ich aber immer dabei in den Spiegel schaue und dann...
Also weiß ich nicht, nochmal.
Lasse ich immer das oberste Zehntel, das blende ich aus und der Rest... Da kann man dem Vergleich noch standhalten.
Gehörst du denn zu den Menschen, deren Körper Endorphine bildet bei Sport?
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Also ist die Hemmschwelle, damit anzufangen, bei dir gar nicht so hoch, weil du weißt, die Belohnung setzt sofort ein?
Ich bin ganz traurig, wenn ich mal nicht turnen kann.
Und nochmal die Frage, bist du dahingehend Ritualistin, dass du sagst, okay, also egal, wann ich jetzt aufstehe, vielleicht kann ich mal bis 9 schlafen und manchmal vielleicht nur bis 6, aber der Ablauf, der dann folgt, ist immer gleich?
Absolut.
Nämlich was?
Erstmal 1 Stunde turnen.
Ja.
Dann 1 Stunde glücklich sein. Da sitze ich dann mit einer Kaffeetasse bei meinem Mann in der Küche und feiere das Leben.
Mhm. Ohne Tageszeitung im Zweifel, weil sonst wüsste ich gerade nicht, wie es klappen sollte.
Ja, ohne Tage. Und wir leben in Salzburg in der Altstadt und schauen dann raus. Da beginnt dann das Markttreiben.
Ah, da ist so ein riesengroßer Platz. Mhm. Ne? Ihr wohnt neben dem Geburtshaus von oder in der Nähe Mozarts in einem Haus von 1390 oder sowas, ne?
60. Da war Mozart schon drin.
In dem Haus?
Bin ich sicher. Der wohnte ja nebenan.
Hat vielleicht Zucker geholt oder so.
Oder eine
Eier.
Freundin besucht.
Oder eine Freundin besucht.
Ja, also
wenn er Glück hatte, wohnte seine Freundin einfach direkt neben ihm, neben dem kleinen Mozart.
Kinder gehen ja zu den Nachbarn zum Spielen, oder nicht?
Kinder können grausam sein. Gut, das heißt, ihr seid morgens erstmal 1 Stunde glücklich.
Glücklich.
Und erzählt euch so Sachen. Was hast du geträumt, Engelbert? Oder schreiben wir das doch mal auf, sowas in der Art.
Also wenn uns gar nichts anderes einfällt, selbst das. Aber uns fällt meistens was anderes ein.
Ihr seid schon so wahnsinnig lange verheiratet.
Mhm. Selber Hochzeit haben wir nächstes Jahr.
Oh ja, wow. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Leute, die so ein bisschen unruhig auf ihren Sitzen hin und her rutschen und sagen, was zur Hölle erzählt ihr euch denn nach über 20 Jahren Ehe und Liebe? Was habt ihr euch denn morgens zu erzählen?
Also erstmal haben wir ja 6 Kinder und 5 Enkelkinder. Da tut sich ja schon wieder was.
Also wenn auch nicht gemeinsam, das muss man dazu sagen.
Er 2, ich 4. Mhm. Wir haben einen unglaublich schönen und herzlichen und lustigen Kontakt zu allen.
Mhm.
Wir haben uns alleine schon über die so viel zu erzählen, dann über unsere Freunde, dann über unsere Schreibseminar-Teilnehmer, die ja auch immer ihre eigenen Geschichten mitbringen. Jetzt geht's nächste Woche wieder los mit den Schreibseminaren.
Und die bei euch in der Wohnung rumturnen. Ja, also die kommen da noch zu.
Also wir haben uns wirklich immer was zu erzählen und das ist toll.
Und keiner von euch beiden hat morgens schlechte Laune?
Nein, er nie und ich nach dem Turnen dann auch nicht mehr.
Okay, Wahnsinn. Und dann gehst du irgendwann, sagst du dann so, stellst deine Tee- oder Kaffeetasse ab, dann gehst du ins Badezimmer, simsalabim, kommst wieder raus, setzt dich in dein Arbeitszimmer. Hinter dir.
Es ist, als hättest du mich durch eine versteckte Kamera beobachtet.
Habe ich.
Es ist mir unheimlich.
Das ist der ABB, der, wir haben nicht mehr viel Geld, aber vom letzten Geld beobachten wir unsere Gäste, damit wir.
Das finde ich klug.
Damit wir Sachen herausfinden,
so wie du vorbereitet
die andere,
bist, ist das absolut. Unglaublich. Ja.
Da ist dieses Arbeitszimmer im Hintergrund dieses, es ist kein Billigregal. Engelbert hat es gekauft oder aufgebaut?
Beides.
Gut. Mit all deinen Romanen. Und dann sitzt du für wie viele Stunden da und arbeitest?
Wenn ich so richtig in der Schreibphase bin, was ich gerade auch wieder bin, dann können das 8 Stunden werden.
Mein lieber Spitz. Und du hast nicht so einen Stehpult zwischendurch? Bist du schon mal auf die Idee, weil ich habe das jetzt gerade angeschafft und ich kann das nur sehr begrüßen. Es gibt bei verschiedenen Möbelhäusern, um es mal so zu formulieren, sehr erschwingliche Tische, die man hoch und runter kurbeln kann. Und ich finde, es ist sehr angenehm, im Stehen auch zu schreiben zwischendurch. Hast du das mal ausprobiert?
Nein, aber ich habe so eine Rüttelmaschine. Also jetzt weiß ich nicht, wie das Ding heißt. Das
steht Vibrator?
So ein alte Leute-Vibrator. Da kann man sich draufstellen mit beiden Beinen.
Ah, Powerplate?
Einstellen, ich glaube so ähnlich, ja. Und dann wackelt das so und lockert sämtliche Muskeln und Knochen und Gedanken und Gehirnzellen und wie so Lottokugeln. Und danach kann man weiterschreiben.
Ich liebe die Vorstellung, dass du deine Romane per Hand schreibst und niemand mehr lesen kann, was du da schreibst, weil alles so wackelig und rüttelig ist, weil man kein Wort schreiben kann.
Nein.
Bist du noch die Generation Steno?
Nein, aber da gibt es auch eine sehr nette Begebenheit. Meine Mutter war eine ganz tolle Pianistin. Und sie fühlte sich schwer beleidigt, als mein Vater ihr eine Schreibmaschine schenkte. Da war ich gerade 13. Es war so unter ihrer Würde. Mein Vater war Arzt und ich glaube, er wünschte sich, dass sie Schreibmaschine lernt. Und sie hat das Ding in die Ecke gepfeffert, dass das unter ihrer Würde sei. Sie sei eine Pianistin. Und da habe ich mir diese Schreibmaschine genommen und wirklich mit dem 10-Finger-System, da war so eine Fibel dabei, Schule, habe ich mir das selber beigebracht. Und ich schreibe fast im Sprechtempo.
Gut, jetzt musst du mir bei einer Sache noch helfen. Warum fühlt sich deine Mutter als Pianistin beleidigt, wenn sie eine Schreibmaschine geschenkt bekommt? Sollte sie darauf Musik machen?
Nein, aber ihre Fingerfertigkeit war, glaube ich, wirklich für das Klavier gedacht. Und ihre ganze Zeit hat sie für das Klavier und die Orgel, den Konzertflügel gebraucht und hätte sich nie noch nebenbei das Schreibmaschine-Schreiben beigebracht. Also ja, sie war mit Recht gekränkt. Meine Mutter war eine hervorragende Pianistin.
Ja, wahrscheinlich hätte sie es in absoluter Geschwindigkeit. Wir müssen uns reinziehen, oder liebe Kinder oder liebe U25 meinetwegen auch noch, Schreibmaschine. Also müsst ihr euch so vorstellen wie ein Computer, an dem die Tastatur schon dran ist. Dann ist da so ein Farbband und das muss man hin und wieder auswechseln, nämlich dann, wenn es eingetrocknet ist. Und das, was man schreibt, das tippt man wirklich händisch. Ich meine, überleg mal, was das noch für ein Stress war. Und dann hat man sich vertippt und dann musste man das mit ein bisschen Tippex oder so diesen anderen Sachen, wie viel Kraft dazu gehört. Aber das hat die Hände und die Finger mit Sicherheit auch gut trainiert.
Hat es.
Dein Vater hat es nur gut gemeint.
Natürlich. Wie alle Eltern es immer nur gut meinen. Auch miteinander.
Aha. Sehr schön. Gut, dann würden wir jetzt übergehen zum zweiten Song. Eine fast 13-minütige Flötensonate, die wir drastisch einkürzen werden.
Macht nur einen Satz.
Gut.
Ich bin für den zweiten, der ist wunderschön.
Als Stichwort hast du uns geschickt, tatsächlich die einzige Schallplatte in meiner Kindheit. Mhm. Wie bitte?
Ja.
Die dir gehörte oder im ganzen Haushalt?
Die mir zur Verfügung stand. Ja, ich hatte ein sonderliches Elternhaus. Und zwar wurde bei uns ausschließlich Kirchenmusik gemacht. Meine Mutter spielte in der Kirche die Orgel, sowohl sonntags mehrmals als auch alltags, wenn Andachten oder etwas anstand. Ansonsten hatte sie bis zu 4 Klavierschüler jeden Nachmittag, später auch Gesangsschüler. Ich gendere jetzt nicht, es waren meistens Gesangsschülerinnen. Und alles, was aus dem Radio kam, Fernsehen hatten wir nicht, überhaupt nicht. Und wir hatten einen Radioapparat und das war dann so zu viel des Guten. Also Popmusik kenne ich überhaupt nicht, gab es nicht. Was wir hören durften, ganz leise, war WDR 3. Und das war ja immer auch wieder klassische Musik, aber höchstens eine halbe Stunde. Dann war einfach das Level meiner Eltern voll. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Die kamen ja auch beide noch aus dem Krieg. Mein Vater war 8 Jahre älter, der war sogar noch Soldat. Und meine Mutter war als junges Mädchen im Krieg. Und die haben solche entsetzlichen Bombenangriffe beide erlebt. Die waren wirklich traumatisiert von Geräuschen und von Lärm. Mein Vater lief oft mit den Händen über den Ohren, also den Fingern in den Ohren, lief der über die Straße, weil ein Motorrad kam.
Ah.
Und das hatte auch mein jüngerer Bruder geerbt, dieses Trauma, diese wirkliche Panik vor lauten Geräuschen. Das heißt, klassische Musik durfte in Maßen gemacht werden und bei uns wurde sie wirklich viel gemacht. Aber zusätzlich noch eine Schallplatte zu hören oder Radiomusik, das wurde einfach als seelischer Müll irgendwo abgespeichert und das war einfach nicht angesagt.
Interessant,
ich war in meinem ganzen Leben in keiner Diskothek.
Oh, na, kannst ja noch. Also du hast ja, du siehst, man muss sagen, es ist ja leider Radio, aber du siehst aus wie so eine Aerobic-Vorturnerin heute. Also ein bisschen zu elegant dafür. Du trägst eine schwarze, schicke Lederjacke mit so ein bisschen Schulterbetonung, aber ein weißes Dings hier, Stirnband.
Nur weil es auf dem Flughafen so gezogen hat.
Und einen weißen engen Rolli. Also das ist so ein bisschen, gibt mir Jane Fonda-Vibes, wenn ich
wirklich?
Das mal so sagen darf.
Oh, danke, ja. Das ist ja nett.
Eine letzte Frage, bevor wir in diese Flötensonate gehen. Letztendlich ist ja gerade klassische Musik, finde ich, das war jetzt hier im Hintergrund der Glascontainer, das ist das Leben hier in Berlin. Klassische Musik ist ja nun auch nicht davor gefeit, sehr dramatisch zu werden, anzuschwellen, laut zu werden. Also das ist ja nicht gerade soft.
Das stimmt, aber wir haben auch eigentlich Opern, waren schon wieder zu laut. Es war immer diese gesetzte Kirchenmusik.
Wunderbar dann die Vorstellung, dass du dich ausbilden lässt zur Opernsängerin als deine Art der Revolution unter Abgrenzung in der Pubertät. Wahrscheinlich der einzige Mensch auf der ganzen Welt. Gut, wir hören jetzt, damit wir auch dieses Glascontainergeräusch im Hintergrund endlich loswerden, die Flötensonate Francis Poulenc.
Genau, Francis Poulenc.
Die Sängerin und mehrfache Bestseller-Autorin Hera Lind ist heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. 1957 als Herr Lind Wartenberg in Bielefeld geboren. Benannt nach einer Betschwester, wie du sagst. Ich habe mal nachgeschaut, was eine Betschwester eigentlich ist. Und das Wort Betschwester existiert eigentlich nur auf dieser zweiten Ebene. So nach dem Motto, jemand, der frommer tut, als er ist. Aber du weißt da vielleicht mehr.
Ja, ich habe meine Eltern ja gefragt, wie konntet ihr mir das antun? Mein Bruder heißt Adalbert.
Oh, Adi? Wurde
nee,
der
nix,
auch?
Adalbert wird genannt und so. Mhm. Und ich Herr Lind. Und dann haben sie gesagt, ja, als du geboren wurdest im Klösterchen, in dem katholischen Krankenhaus, wo mein Vater auch als Arzt arbeitete, da hat abends um 10 immer eine Nonne das Abendgebet gesprochen über Lautsprecher in sämtliche Zimmer. Und die hieß Schwester Herlin.
Und das ist dann automatisch eine, also die Vorbeterin ist eine Betschwester, so
ja,
sagt man?
Ja, also das Wort habe ich jetzt gesagt.
Ach so,
ich finde es auch sehr also schön zweideutig.
Ja, möglicherweise. Wir wissen nicht, was sie sonst noch so gemacht hat. So, deine Mutter, die wir ja schon kurz kennengelernt haben, Gerda, 1927. Okay, alles klar. Sie ist an Alzheimer gestorben und ist relativ alt geworden.
Also sie war sehr dement am Ende, ja.
Gerda hat als Musikpädagogin gearbeitet, auch als Sängerin, auch als, wie du gesagt hast,
Chorleiterin, Dirigentin, die hat die ganze Kleinstadt aufgemischt.
Gut, dein Vater Felix, hatte Felix auch was Fröhliches?
Felix hatte einen trockenen Humor, wenn er gut drauf war. Wir nannten das immer einen Papawitz.
Wer ist denn eigentlich wir, wenn ich das fragen darf?
Meine Brüder und ich.
Hast du zwei Brüder?
Zwei Brüder.
Okay.
Einer ist schon gestorben.
Ah ja, okay.
Dann hatte Papa mal einen Papawitz gemacht, das kam selten vor. Meistens saß er sehr schmallippig am Tisch. Wie gesagt, ich habe ihn innig geliebt. Er kam auch in meine Konzerte oft inkognito und stand erst beim Applaus auf in der letzten Reihe. Oh, und dann wusste ich, er war da. Aber ich glaube, dass der Krieg ihm wahnsinnig viel ausgemacht hat. Er war ein sehr sensibler Mensch und er war unglaublich katholisch. Und damit hatte er gleich zwei große Barrieren im Leben. Dennoch hatte er einen, wie ich finde, sehr trockenen und schönen Humor. Und meine Mutter hatte diesen Humor, den ich habe. Also die konnte laut rauslachen und die konnte sich auch über Leute lustig machen und die konnte Leute nachmachen. Und die hat eigentlich unsere Kleinstadt im Griff gehabt.
Wo war sie bei deinen Konzerten?
Seltener da, weil da war auch so eine gewisse Konkurrenz, hat sich irgendwann herauskristallisiert. Meine Mutter war recht klein, die ging mir nur bis zur Schulter. Ich war so ein dickes, stämmiges, großes, in allem etwas Übergröße. Und dann durfte ich Gesang studieren. Sie damals nach dem Krieg nicht. Sie durfte überhaupt nicht studieren. Ihr Bruder durfte Professor werden. Sie eben Heimlehrerin oder Hausfrau und Klavierlehrerin. Und dann durfte ich es eben wieder tun in meiner Generation, 30 Jahre später. Und ich glaube, sie hatte auch ein bisschen Probleme damit. Ich durfte gleich als 19-Jährige eine Südamerika-Tournee mitmachen und durfte wirklich große Sachen machen. Mit 22 war ich im Kölner Rundfunkchor und durfte Weltreisen machen und riesige, tolle Werke mitsingen und unter Weltklasse-Dirigenten. Ich durfte noch Karajan kennenlernen. Unter Bernstein habe ich noch gesungen. Und wenn ich das dann so erzählte und so überbordend in meiner Begeisterung, dann hat es ihr sicher manchmal auch einen Stich versetzt. Das Leben war zu ihr nicht so gerecht wie zu mir. Und aber in meinem Konzertexamen war sie da und stand da mit einem Blumenstrauß. Und das hat mich mit allen wieder versöhnt.
Ist das so? Also weil viele, das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, viele auch sehr erwachsene Menschen haben immer noch so ein bisschen oft das Bedürfnis oder dieses Spüren immer noch so ein bisschen dieses Defizit einer bedingungslosen Liebe. Auch wenn sie eigentlich, auch wenn die Eltern gar nicht mehr leben. So kann man jetzt dieser Liebe auch nicht mehr hinterherlaufen, ganz blöd gesagt. Und das sind die erfolgreichsten Menschen im Leben, die leiten DAX-Konzerne oder schreiben 50 Bestseller. Und nichtsdestotrotz ist da immer so ein bisschen dieser kleine, wie nennst du das, wenn so ein Splitter unter die Haut kommt, den man nicht so richtig rauskriegt?
Ja.
Hast du das Gefühl, das ist bei dir auch?
Das hatte ich sehr lange. Jetzt habe ich es nicht mehr. Aber ich habe lange gebraucht. Und komischerweise hat man immer die Situationen in Erinnerung, die einen gekränkt haben. Jetzt bin ich aber selber Mutter, inzwischen sogar von erwachsenen Töchtern. Und auch mir rutschen Dinge raus, die ich eigentlich voller Liebe meine oder voller Sorge meine oder voller Geschwätzigkeit meine. Und schon sind sie gesagt und bleiben dann wie so ein kleiner Splitter auch in der Seele meiner Töchter sitzen. Und jetzt erst begreife ich, dass sie mir im Grunde nie wehtun wollte. Ja, sie hat da so ein dickes Küken immer gehabt. Und ich war wirklich, ich hieß immer die Dicke und ich war immer dick.
Das ist nicht schön.
Aber dann hieß es zum Beispiel, stell dich in die zweite Reihe, dann sieht man dich nicht so im Chor oder so. Und ich glaube, sie hat es nie böse gemeint. Oder stell dich schräg, wenn du fotografiert wirst. Das macht schlank oder das kaschiert. Solche Sachen. Heute denke ich, sie hat es doch nur gut gemeint.
Das ist das, was man Therapeutinnen sagt,
ja,
die einem dann den Kopf waschen und sagen, alles klar.
Aber ich erinnere mich an eine Sache, da war ich auch 13. Da hatte ich schon richtig viel Busen und war so glücklich in meiner Gymnastikgruppe und sprang da so rum. Und dann hieß es, heute kommt das Fernsehen und wir Mädchen aus dieser Gymnastikgruppe dürfen vor der Kamera etwas teilen. Tanzen. Und ich habe es meinen Eltern vorgetanzt. Und dann guckten die sich nur an und schüttelten den Kopf und sagten, du nicht, du gehst nicht vor die Kamera. Und dann habe ich geheult, warum denn nicht? Und dann guck dich doch mal an. Letztlich, Ich hätte vielleicht, ja, ein Sport-BH hätte es wahrscheinlich gelöst, aber nein, sie waren einfach nur entsetzt und ich durfte als einzige von diesen 12 Mädchen nicht vor die Kamera, stand dann hinter der Kamera und habe gewinkt und Grimassen gezogen, um sie zum Lachen zu bringen. Also habe das tapfer weggelächelt, aber das war auch so eine Situation, die mich eigentlich dahin gebracht hat, wo ich heute bin.
Weil dieses Tapfer, es geht mir auch nicht darum, wirklich nicht, und wenn du dich unwohl fühlst damit, ich will jetzt nicht, ich will nicht dein Innerstes nach außen ziehen.
Da habe ich gar kein Problem mit.
Aber das, was du da gerade erzählst, ist letztendlich das, was man wirklich auch wie so eine Narbe oder ja. So, ne? Aber weil man so jung ist und weil diese Bezeichnungen so eindringen, die nimmt man mit, die schleppt man mit. Und es heißt ja so, man kriegt das dicke Kind nie aus dem schlanken Erwachsenen oder wie auch immer. Und es ist egal, ob deine Eltern dann gefunden haben, dass du ein bisschen zu plump oder zu dumm oder zu dick oder zu laut. Also irgendwie alles. Ist man gerade, Mädchen sind ja oft zu, ne? Sei doch mal ein bisschen weniger burschikos, doch mal ein bisschen weniger laut. Stell dich doch in die zweite Reihe. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Also insofern hast du dich da ja wirklich mit deiner Fantasie und deinem Erfolg, hast du dich auf den Weg gemacht? Also hast du das schon für dich wahrscheinlich geklärt, für dein Selbstbewusstsein auch, für deine Selbstsicherheit?
Ich kann mich jetzt so gut in meine Protagonistinnen hineinversetzen, die mir ja oft ihre Geschichten erzählen, aus welcher Kindheit die kommen. Also gar kein Vergleich, ja, was die durchmachen mussten oft in ihrer Kindheit. Und ich kann sie abholen, ich fühle sie, ich kann mich in sie hineinversetzen.
Musik. In unserem Fehl.
Ja, Gölle Alaf.
Black Fuzz. steht für welche Zeit in deinem Leben und für was?
Ja, ich bin dann zum Studieren nach Köln gekommen. Von Bielefeld nach Köln.
Du wolltest Lehrerin werden.
Ich wollte erstmal Blindenlehrerin werden.
Blindenlehrerin? Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ich hatte mal einen blinden Freund auch im Chor kennengelernt und habe mich mal um den gekümmert. Ich hatte auch so ein Sorgesyndrom. Und habe dann Blindenschrift gelernt und fand es unheimlich spannend, was dieser blinde junge Mann, der war auch hochmusikalisch, was der so aus seinem Leben gemacht hatte. Und da hatte ich so gedacht, ich werde Blindenlehrerin. Und habe auch mit ihm immer geschrieben in Blindenschrift. Aber dann...
Wie schreibt man in Blindenschrift? Da brauchst du
damals
so eine
Maschine? Damals hat man so, das ist die Brei-Schrift, also nicht Brei, wie man ihn isst, sondern Französisch. Und man tippt, also mit einem Kugelschreiber habe ich das gemacht, oder einer Stricknadel, in eine Pappe hinein, bis zu 6 Punkte, wie auf einem Würfel. Und jede andere Formation ist ein anderer Buchstabe.
Ja. Und das machst du händisch, da gab es also wie so eine Schreibmaschine gibt es ja wahrscheinlich.
Heute gibt es wahrscheinlich Apps und alles Mögliche. Ich hatte vor kurzem eine blinde Teilnehmerin in meinem Schreibseminar, die kam mit so einem Köfferchen an und stellte diese Schreibmaschine auf den Tisch und hat wirklich in einem rasenden Tempo genauso schnell geschrieben wie alle anderen und es konnte es dann auch vorlesen, indem sie mit dem Finger daran entlang glitt.
Kannst du das noch?
Nein, mit dem Finger habe ich es nie lesen können. Ich habe es mit den Augen gelesen.
Ah, oh, und kannst du das noch?
Einzelne Buchstaben, so ähnlich wie eine Fremdsprache, die man nicht mehr trainiert, ja.
Aber gut.
Aber ich
habe dich unterbrochen. Ja. Du wolltest Lehrerin.
Und dann war ich in Köln gelandet und war an einer pädagogischen Hochschule, um erstmal das Grundstudium zu machen. Und dann habe ich an der Musikhochschule vorgesungen und wurde genommen. Dann habe ich mein Lehrerexamen für ganz normal Gymnasium gemacht. Also nicht mehr Sonderpädagogik, das wäre dann noch ein Aufbaustudium geworden. Habe aber das Lehrerexamen gemacht und gleichzeitig Gesang studiert. Ja, und dann ging mein Leben los.
Das zweite Leben.
Wie soll dat nur wieder jön? Wat blieb dann hück noch stann? Die Hüsche und Jasse, die stünd schon beim Klave, ist dat vorbei? In der Wirtschaft ob der Eck stand die Männer an der Tee. Die Frau Lückscher sitze, beim Schwätzchen zusammen, ist das vorbei.
Was hoch passiert, das eine ist doch klar.
Da ist eine große Identifikation, nach wie vor. Wäre Köln eine Stadt, in der du lebst jetzt in Salzburg mit deinem Mann?
Ich habe 20 Jahre in Köln gelebt und habe es geliebt. Und da meine beiden erwachsenen Söhne wieder dort leben, sind wir auch sehr oft da. Und ich bin sofort wieder zu Hause.
Würdest du einen dort wieder hinziehen? Wäre das für dich möglich oder wäre das so eine Art Rückschritt auch, da wieder hinzugehen?
Wir wurden natürlich von den Kindern gefragt, weil dort auch die Enkel sind und wir sie da auch sicher hätten unterstützen können. Aber nachdem man in Salzburg lebt, da gibt es überhaupt kein Zurück. Also Salzburg hat eine solche Lebensqualität, alleine die Umgebung, das Salzkammergut, die Skigebiete, die Wandergebiete, die 14 Badeseen, die in unmittelbarer Nähe sind, wo ich mit dem Mountainbike mal eben hinfahren kann. Das hast du in Köln nicht.
Du arbeitest fürs Fremdenverkehrsamt wahrscheinlich. 14 Badeseen, wo kommen die denn so aus der Pistole geschossen?
Ja, flieg mal los, ich kann sie dir alle von oben nennen.
Und du marschierst manchmal mit deinem Mann am Abend, wahrscheinlich in den Monaten, in denen es länger hell ist, noch über den Mönchsberg.
Jeden Abend.
Jeden Abend?
Jeden Abend. Auch wenn es stockdunkel ist, wenn es schneit, wenn es regnet. Das ist eine Energiequelle und das ist ein Berg mitten in der Altstadt, wie so ein gestrandeter Wal. Aber der ist, wie viel Meter ist der hoch? Wir gehen 250 Stufen. Und dann geht man einmal über den ganzen Bergrücken und kommt auf der anderen Seite wieder runter.
Und da oben ist dann so eine Bank, auf der man sitzt und
mehrere.
Dann guckt man mehrere, 14 Bänke?
Ach, bestimmt 100.
Okay,
ja, glaube ich schon. Mehrere Gasthäuser.
Das musst du aber als Fremdenverkehrsbeauftragte noch drauf haben.
Befehl. Eine nette Hütte, wo
Ach
man was
so,
trinken kann.
Oh, das ist da oben total erschlossen. Das ist ja,
alles
also
erschlossen,
ich habe ja keine Ahnung.
Doch, also Mönchsberg ist fantastisch.
Mhm, okay.
Man kann auch mit dem Aufzug rauffahren. Mhm. Aber wir gehen immer die gleiche Runde und das ist auch diese Routine ist so toll, das jeden Abend um 7 zu machen.
Also so unser Gespräch begann damit, dass ich dich fragte, ob du Ritualistin bist und du hast erst ein bisschen zögerlich geantwortet.
Ich halte mich für ziemlich faul.
Ja, genau. Ich glaube,
unorganisiert.
Ich bin total flexibel. Aber was ich natürlich weiß und noch nicht preisgeben wollte, weil ich dachte, das sollst doch du erzählen. Um 19 Uhr klingelt die Schiffsglocke.
Ja.
Also das heißt Engelbert, der auch sehr lange auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat. Und habt ihr euch auch kennengelernt. Auf dem Traumschiff, um das auch gleich mal hinzuzufügen.
Jetzt wird es kitschig, ne?
Naja, das Leben halt. Und dann geht ihr spazieren. Und um dann das nächste Ritual gleich dran zu hängen.
Nee, wir machen entweder oder. Also entweder 10 Sätze Tischtennis oder wir gehen über den Mönchsberg. Also
jetzt
jedes Mal nochmal eine Stunde wirklich gute Bewegung.
Gut, 10 Sätze Tischtennis. Ihr habt eine weiße Tischtennisplatte. Wo kommt die denn her?
Aus Barcelona. Wirklich, das ist nicht so ein grünes Ding zum Zusammenklappen und in die Garage schieben, sondern das steht da immer.
Das sieht so aus, als wenn Udo Jürgens da dran gespielt hätte, so in etwa. Warum, wo kommt die? Und ihr habt die in Barcelona entdeckt und dann die, herbringen
also
lassen.
Also Engelbert ist wirklich ein bisschen verrückt, was Einrichtung anbelangt, aber im positiven Sinne. Also ich würde sagen, ja, wir sind schon sehr interessant eingerichtet. Unter anderem haben wir diese große, weiße, massive Tischtennisplatte, an der wir auch Weihnachten mit 18 Personen essen.
Das ist ein Argument.
An der unsere Schreibseminare stattfinden.
Mhm, ja, natürlich.
Und an der wir uns abends austoben. Und wenn ich sehr schwere Stoffe habe, die zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg spielen, Verschleppung nach Sibirien, da hatte ich unfassbare Geschichten, dann holt er mich wirklich mit der Schiffsglocke raus und dann weiß ich so, jetzt muss ich aufhören, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Und dann kloppen wir uns die Bälle um die Ohren, wir alten Rentner. Und die ersten 3 Sätze gewinnt er immer, weil ich noch nicht mit der Geschichte fertig bin. Und dann merke ich es ganz genau, dann übernehme ich die Führung. Ich war nämlich mal im Tischtennisverein, also ein bisschen kann ich es noch.
Weiß er das?
Ja, das weiß er. Ist trotzdem so tapfer. Meistens sagt er, muss es heute sein. Aha, und ich sage, heute muss es wirklich dringend sein.
Geht er lieber spazieren, als Tischtennis zu spielen?
Das hält sich die Waage. Also ich bin immer diejenige, die sagt, komm, jetzt tun wir noch ein bisschen was, dann freuen wir uns auf die Tagesschau oder auch den Spielfilm danach oder was auch immer.
Was ist denn deine Stärke?
Vorhand und Rückhand. Aber Topspin, also früher konnte ich das alles mal. Aber so vor 2 Jahren habe ich sogar noch meine Söhne besiegt. Ich glaube, jetzt versuche ich es nicht mehr, weil jetzt werde ich auch etwas, ich lasse nach.
Weiß ich gar nicht, so
weißt
wirkst du
gar
nicht auf mich. Nee.
Ich werde bald 70. Ja, vielleicht macht das was mit mir im Kopf.
Ja, aber deine Söhne werden ja auch nicht jünger, entschuldige bitte.
Ja, die sind jetzt voll im Saft. mit Mitte 30, Anfang, ja Ende 30.
Die haben alle so heitere Namen, deine Kinder. Die können gar nicht schlecht gelaunt sein. Nee. Felix, Florian, Fritzi und Franzi oder so, ne?
Genau.
Wahnsinn. Und ja gut, gut, die erste, unsere erste Hälfte ist schon rum. Gleich steigen wir in auch das zweite Kapitel quasi oder in die zweite Hälfte deines Lebens noch tiefer ein. Aber nicht ohne vorher die Kingsingers gehört zu haben. Ja. Als Stichwort habe ich hier vergöttert, die Kingsingers, die hier Johann Sebastian Bach dekonstruieren.
Ach, es ist so geil.
Ja?
Ja.
Willst du noch einen Satz dazu sagen?
Nein, das ist, ich glaube, das ist diese Toccata in D-Moll.
Verstehe, na, das kennen wir
die
natürlich.
Die meine Mutter immer auf der Orgel dröhnte.
Viel zu laut, viel zu laut.
Ja, und die singen die und dann fangen sie aber an, den Johann so ein bisschen auseinanderzunehmen. Den großen, heiligen Johann Sebastian Bach, der riesig über meiner Tischtennisplatte hängt.
Wirklich?
Aber nur, weil ich den geerbt habe.
Cheers, Bach, had a little problem. Cheers, Bach, was in a fix. Cheers, Bach, couldn't find an answer. Whoa.
Radio 1. Hörbar Brust.
Hera Lind ist heute hier zu Gast. Ist das die Hera Lind, die 1979 den Bundeswettbewerb Gesang gewonnen hat? Genau die ist es. Du hast also zusätzlich zu deinem Theologie- und Germanistikstudium in Köln dann auch noch Opern- und Konzertgesang studiert. 1981 kam das erste Staatsexamen und du hast dich dagegen entschieden, Lehrerin zu werden und bist in diese Musikkarriere hineingeglitten.
Das war aber ein Riesenglücksfall. Ich war gerade mit meinem Korrepetitor am Üben, schwere Dvořák-Lieder, ganz traurige, dramatische Dvořák-Lieder. Da sagte er, er müsse jetzt früher gehen, weil er jetzt ein Vorsingen beim Rundfunkchor begleitet. Und dann sagte ich, was ist Rundfunkchor? Sagte, weißt du was, komm doch mal mit. Und dann hat er irgendwie drei Sopranistinnen begleitet und ich hörte das von draußen natürlich, der große Sendesaal im WDR, das ist ja alles ganz heilig da. Und dann kam er raus und sagte, die wollen dich hören, die brauchen eine Altistin. Und ich war eingesungen, ich hatte das Zeug drauf, ich hatte überhaupt keine Zeit, aufgeregt zu werden oder mir Gedanken über mein Leben oder mein Sterben zu machen. Ich glaube, ich suchte gerade noch einmal kurz die Toilette auf und dann habe ich diese Dvořák-Lieder zum Besten gegeben. Und dann haben die gesagt, raus erstmal, sie wollen verhandeln und dann nochmal reinkommen. Was haben sie noch mitgebracht? Und dann packte der Korrepetitor sein ganzes Zeug aus, was er alles gerade mit mir geprobt hat. Und durfte ich noch mehr singen, auch Opernarien, wieder rausgeschickt. Und dann können sie auch vom Blatt singen. Weißt du, was das bedeutet? Ja.
Naja,
du
ja.
Du kriegst ein fremdes Notenblatt in die Hand und du musst es absingen. Und dann hat nicht mein Korrepetitor, der mich ja offensichtlich mochte, spielen dürfen, sondern der dortige, mich nicht kennende. Und der hat nur ganz stoisch das A gedrückt und sagte so, den Rest müssen Sie jetzt singen. Und es war auch ein ganz modernes Stück, die Noten sahen aus wie Fliegenschiss. Und ich habe es irgendwie hingekriegt, Penderecki oder irgendwas.
Penderecki?
Ja, mindestens, wenn nicht schlimmer. Also da gab es ja noch deutlich.
Ich kenne Penderecki gar nicht, aber ist das komplett.
Ich dachte, du sagst jetzt, ach hier, das Stabat Mater, das kenne ich auch und so.
Wobei, Stabat Mater, das kennt man. Das kennt man schon. Auch wenn ich gerade nicht weiß, was es ist, aber das, ich weiß, wenn ich es jetzt hören würde.
Stand die Mutter unterm Kreuze und weinete bitterlich.
Okay, den Text vielleicht nicht, aber möglicherweise die Melodie.
Das gibt es von Penderecki, das ist was sehr Modernes. Von Palestrina ist es wesentlich bekannter. Und von Pergolesi ebenfalls.
Und sie waren ja, begeistert und du hast sie unter den Tisch gesungen.
Die haben ja einfach eine Miene, also immerhin alle 40 Chormitglieder. Und das ist ja ein Berufschor. Und hinterher habe ich erfahren, dass ich 100 Leute auf eine Stelle bewerben.
Ei.
Und ich war 21 und habe sie gekriegt. Und dann musste ich natürlich nicht mehr in den Lehrercontainer in Eschweiler in der Gesamtschule und zur Klampfe singen, danke für meine Arbeitsstelle. Ne? Danke für meine Arbeitsstelle. Ja, da hat dich eine bessere dann erwischt.
Ja, gut ist. Also du warst dann da, du bist auf Tour gegangen, du warst auch Solo-Sängerin in Japan, in Israel.
Ja.
in Südamerika. Also das muss schon ziemlich spannend gewesen sein, aber es gab auch viele Pausen. Das sage ich deswegen, weil diese Pausen wichtig waren. Denn in diesen Pausen, während andere Monopoly gespielt haben oder Makramee gemacht haben, hast du geschrieben. Du hast Tagebuch geschrieben.
Ja, das war Tagebuch. Aber Pausen heißt einfach, wir probten. Und du musst dir einfach vorstellen, so ein Chor, also er besteht mindestens aus 4 Stimmen, Sopran, Alt, Tenor, Bass. Ich war alt. Ich war sehr jung, aber beruflich alt. Die proben ja auch mal einzeln schwere Stellen oder moderne Stücke, die wirklich, also waren oft eine halbe Stunde lang, war zum Beispiel nur der erste Tenor beschäftigt und die anderen saßen rum, lösten Kreuzworträtsel, lasen Illustrierte, verkauften einander ihre Kartoffeln oder Erdbeeren aus dem Schrebergarten oder was die so machten, was alles störte. Und ich schrieb einfach nur Tagebuch. Und davon habe ich sicher 50 vollgeschrieben in meiner Zeit, damals als Konzertsängerin.
Gibt es die noch?
Ja, die stehen alle ganz brav in besagtem Regal. Das war ja der Anfang.
Ach, das war der Anfang.
Ja, und da wusste ich, ich schreibe gern. Eigentlich nicht, ich schreibe gut, weil es war ja nur für mich.
Aber ich habe
mit Leidenschaft geschrieben. Ja, nur für mich. Und ich habe es auch nie wieder durchgelesen. Aber das Schreiben war so eine Freude. Also ich bin ja ein mitteilsames Tierchen. Und wenn du da die Klappe halten musst in so einer 4-stündigen Probe oder Rundfunkaufnahme, habe ich mit mir selber eigentlich gesprochen.
Und was waren die Dinge, die du mit dir selbst besprochen hast? Waren das die Sachen, die du erlebt hast auf, stelle ich mir das jetzt zu spektakulär vor, die ganzen Reisen? Aber du warst ja noch ungebunden. Du warst jung. Bis dann dieser Arzt in dein Leben kam, Mitte der 80er, und du dich verlieben musstest. Und dann, zack, schwanger.
Ja, und jetzt hast du das alles mal zusammengefasst, ganz schnell.
Ja, naja, wir wollen ja noch auf etwas hinaus. Es kommt ja auch noch ein großer Part.
Ja,
ein paar
du hast recht.
Jahrzehnte haben wir noch, bei allem Respekt. Mhm. Mitte der 80er sind wir ja gerade erst.
So. Das Leben machte noch Spaß und ich war frei und Dann kam der Arzt. Ich will das überhaupt nicht, da kam der Arzt.
Du hast geschrieben, bis der Arzt kam.
Ja, ich habe geschrieben, bis der Arzt kam. Und der kam und rückte dann mit einer Videokamera in meinen Konzerten an und kaufte sich immer zwei, nicht immer. Also es ist jetzt gemein, wenn ich das sage. Er hat es durchaus mal getan, dass er sich zwei Plätze kaufte, um auf dem leeren Platz seine Videokamera aufzubauen mit dem Stativ, um mein Konzert zu filmen. Also ich hatte dann einen großen Fan gewonnen.
Als er noch gar nicht, also als es sich gerade erst anbahnte.
Genau.
Aha, interessant. Mhm. Er hat dich dann da gefilmt, na gut.
Er filmte mich auch bei den Geburten, um jetzt schon wieder einen großen Zeitsprung zu machen.
Das finde ich toll, dass du das von dir aus sagst.
Ja.
Ich habe nämlich, das Video ist viral gegangen. Ich habe das gesehen.
Er hat dreimal die Klappe draufgelassen vor lauter Aufregung. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, mach mal die Klappe ab und ich will auch was davon haben. Bettina ist gerade im Lachschock.
Das ist die lustigste Sache der Welt. Man filmt drei Geburten mit der Klappe davor. Okay, wenn man das beim ersten Mal macht, sagt man noch, oh Mann, und ich war so bescheuert, ich war so aufgeregt. Okay, aber dann
aber wir haben ein Video, das vom jüngsten Kind.
Und jetzt
und das
frage
gucken wir
ich,
immer zusammen und freuen uns dran.
So, und jetzt, das stimmt natürlich nicht, weil, oder ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn ihr das noch zusammen gucken würdet, weil eure Ehe schon längst nicht mehr funktioniert. Du bist ja,
es war auch gar keine Ehe.
Ihr wart gar nicht verheiratet.
Ehe, ja.
Genau, es war Sodom und Gomorra. Ihr wart wild zusammen. Interessant
ja,
im Übrigen
sehr zur Freude
auch
meiner Eltern, die dann auch jahrelang sich eher raushielten aus meinem Leben.
Bevor wir da hingehen, würde ich gerne wissen, jetzt ohne Quatsch, wenn man die Geburt seines Kindes filmt, wer guckt sich das wie häufig an, mit welchen Gefühlen? Was ist das für ein Dienstag, an dem man sagt, weißt du, was wir heute Abend machen? So nach dem Scrabble.
Nach den Bratkartoffeln.
Weißt du, die 4 Stunden, diese Geburt und dieser Dammriss und wie das
genau.
Als alles floss.
Mhm.
Das war so schön.
Also ich habe es, glaube ich, ein einziges Mal gesehen. Und es ist auch im Verbleib meines Ex-Partners geblieben, dieses Video. Und meine Tochter hat es aber, glaube ich, auch gesehen. Also die Besagte, die dann damals da auf die Welt kam, hat es auch einmal gesehen. Und ich glaube, das reicht dann auch.
Das, also war der Moment, in dem sie beschloss, Regisseurin zu werden, oder? Ist sie, oder? Okay, gut. Oh, mir ist ganz warm gerade. Ich würde sagen,
wir trinken jetzt ein Wässerchen auf dieses schlüpfrige Gespräch.
Es ist alles ganz natürlich. Also du bist dann schwanger geworden und durftest nicht mit touren. Die sind dein Rundfunkchor, für den du insgesamt 16 Jahre,
wie lange
hast du da? 16 Jahre gearbeitet hast. Hat gesagt, ja, sorry, schwanger? Hm,
gar nicht die, die wollten mich schon gerne mitnehmen, weil ich war auch immer ein lustiges Tierchen. Aber ich war so hochschwanger, dass die Fluggesellschaft mich nicht mehr mitgenommen hat, die japanische. Mhm.
Gut, und das heißt, wie in jedem anständigen Start-up auch, hast du in der Garage gesessen, hast dich hingesetzt. Das war eine beheizte Garage, ihr seid in der Zeit, glaube ich, gerade umgezogen.
Ja.
Viel konntest du ja nicht.
Die Garage war, glaube ich, nicht beheizt. Er kam an aus der Praxis, sagte, was machst du hier? Ich denke, du bist in Japan, und brachte seine ganzen Patientendateikarten mit, die er auf den Computer übertragen wollte. Das war im Jahr 87. Da haben alle Arztpraxen, alle Firmen ihr gesamtes Papierkramgedöns alles in den Computer eingegeben. Und dann sagte er, mach doch jetzt mal was Sinnvolles. Dann kannst du doch jetzt die ganzen Dateikarten übertragen. Und hat mir einen Computer hingestellt, der erste meines Lebens. Und da war ich begeistert von der Tastatur und der Schnelligkeit und dem Löschen können. Und dann habe ich angefangen, Roman zu schreiben.
Und im Gegensatz zu deiner Mutter hattest du ja das Blindtippen, oder Blindtippen ist
ja
jetzt das,
relativ
wie nennt man das? Also ohne hinzuschauen,
genau,
konntest du 10 Finger und hast dir dann deine erste Geschichte einfallen lassen im 8. oder 9. Monat.
Genau. Also eigentlich musste ich nur meine Tagebücher abschreiben, mehr oder weniger zusammenschustern zu einem Roman. Ein Mann für jede Tonart spielt im Sängermilieu. Die Heldin ist eine
Mezzosopranistin und
wurde von Katja Riemann dargestellt.
Stimmt.
Und ich durfte ihr die Stimme leihen. Also wenn sie da den Mund aufmacht und singt, das war meine Stimme. Aber jetzt habe ich auch schon wieder einen Zeitsprung gemacht. Ich glaube, du wolltest noch auf was anderes hinaus.
Wir springen sowieso die ganze Zeit so hin und her, dass es darauf jetzt auch nicht mehr ankommt.
Gut, das
ich würde
ich gut
sagen, die nächste Musik erstmal. Nichts ist so erlabend wie ein Elternabend.
Das passt jetzt eigentlich ganz gut ins Thema.
Auch Reinhard May war schon hier zu Gast. Eine sehr, sehr hörenswerte Sendung, die ihr alle und sie alle auch, glaube ich, noch, ja, könnt ihr euch noch runterladen. Wollen wir es einfach spielen oder hast du noch eine Geschichte dazu?
Ja, nur, dass ich also ein einziges Mal im Leben auf dem Elternabend war. Da wurde ich dann zur Protokollführerin ernannt.
Einfach
kann
man das
so? Frau Lind, Sie schreiben doch. Und ich sagte, ich kann gar nicht schreiben. Und schon war ich Protokollführerin. Und dann habe ich, weil es ein kölscher Elternabend war, das erste Kind, das erste Schuljahr, da war ich ja noch ganz aufgeregt und war vorher beim Friseur gewesen und so. Und dann habe ich wirklich wörtlich mitgeschrieben, was die da auf so einem Elternabend von sich geben. Von wegen St. Martins Umzug, habe ich dann mit CH geschrieben und habe mich köstlich amüsiert und beschlossen, danach nie wieder auf einen Elternabend zu gehen, weil schöner konnte es nicht mehr werden.
Nichts ist so erlabend wie ein Elternabend und gar nichts macht mich strahlender als die Aussicht im Kalender. Nichts ist so gewaltsam, nett und unterhaltsam. Wer das nicht kennt, der hat sein Dasein echt verpennt.
Hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Die Bestseller, die vielfache Bestseller-Autorin Hera Lind ist heute hier zu Gast. Und wir sind chronologisch gerade da, wo alles losging, 1987. Ein Mann für jede Tonart. Das war eine Zeit, in der es so ein, es gab das Wort Girlism, es gab eine ganz spezielle Art von Emanzipation. Ich weiß gar nicht, ob ich das Feminismus nennen würde. Wie würdest du das beschreiben?
Ich habe selber damals immer gesagt, Feminismus für Arme. Also ich war überhaupt nicht alles Schwarzer. Ich habe alles sehr auf die leichte Schulter genommen und über alles gelacht. Und da traf ich einen Zeitgeist.
Mhm.
Und hatte einfach nur riesiges Glück, dass dieses allererste Manuskript aus der Garage, das gar nicht fertig wurde, weil dann die Wehen einsetzten, dass das genommen wurde und sich 1 Million Mal verkauft hat, gleich als allererstes. Und da habe ich dann eben meinen Namen erst gewechselt von Herr Lind Wartenberg auf Hera Lind. Und das dann, als ich dann nach der Geburt wieder kam in den Rundfunkchor, meine Kollegen mir mein eigenes Buch zum Geburtstag schenkten und dazu sagten, Herr Lind, das musst du lesen, das ist dein Humor.
Gut, letztendlich ist ja das, was man dir auch manchmal in Anführungsstrichen vorgeworfen hat, wer auch immer, deine Bücher haben sich ja wirklich millionenfach verkauft und waren extrem erfolgreich, aber es ging schon immer darum, kriegen sie sich, ne? Also man hatte so das Gefühl, das ist so...
Es war keine Liebesschnulze, wenn du mich darauf festnageln willst, ganz und gar nicht.
Ich will dich darauf nicht festnageln, sondern ich will eher darauf hinaus, dass das eigentlich, genau betrachtet, eine sehr selbstbestimmte und selbstbewusste Geschichte war, wenn ich das richtig rekapituliere. Das war nämlich eine Frau, die zwei Liebhaber hat, die jeweils verheiratet waren.
Ganz genau.
Und sie wird schwanger und weiß nicht von wem. Und also insofern ist das ja eigentlich so ein bisschen bäh. Also deine Mutter wird gesagt haben,
kommt uns nicht ins Haus.
Die kommt uns nicht ins Haus, so ein Girl, ne?
Nee.
Hast du denn das Gefühl, dass, würdest du das heute als feministisch markieren oder beschreiben, diese Geschichten, selbstbestimmt? Oder würdest du sagen, dass diesen Frauen die Männer dann doch immer sehr, sehr wichtig waren?
Ich glaube, in die heutige Zeit kann man das überhaupt nicht mehr übersetzen. Ja, das ist wie wenn du Schienen auswechselst und setzt aber wieder die Lok von damals drauf. Die fährt da drauf einfach nicht mehr. Feminismus, habe ich dir ja schon gesagt, ich habe es eher immer völlig ins Lächerliche gezogen und war wirklich damals keine ernsthafte Feministin. Heute lerne ich von meinen Töchtern so viel über den richtigen Feminismus.
Was ist denn der richtige Feminismus?
Ja, eben wirklich mal hinzuschauen und mal zu sehen, wo ist überhaupt Gleichberechtigung und wie viel ist da noch an Arbeit.
Das könntest du aber auch von einem deiner Söhne lernen, der als Arzt, glaube ich, in Elternzeit gegangen ist. Und zwar nicht nur, sondern, glaube ich, darauf achtet, auch seine Frau oder Partnerin zu 50% zu entlasten.
Und selbst das Wort entlasten würden jetzt meine Töchter sagen,
kann ich
wieso,
verstehen.
Wieso
genau.
Entlasten?
Was ist ja nicht
ihr
Job.
Was
genau.
Ist denn das für eine
genau.
Ausdrucksweise, Mama? Ja. Guck doch mal genau hin. Ich habe zum Beispiel gesagt, er unterstützt aber die Caro wirklich toll. Mhm. Meine Schwiegertochter, die auch Ärztin ist. Und da sind die mir ins Gesicht gesprungen. Ja. Was heißt denn hier unterstützt, Mama? Ja, also von denen lerne ich, wie es wirklich sein muss. Diese Gerechtigkeit von meinen Kindern, die sind so fantastisch. Meine Söhne, gut, die hatten Au-pair-Männchen. Ich hatte immer Spaß an Au-pair-Männchen und hatte 7 in Folge. Mhm. Also nur männliche Au-pairs. Und ich sag's mal ganz, ganz liebevoll mit Loriot. Auch der Kosakenzipfelträger ist ja rein biologisch, gentechnisch in der Lage, einen Tisch abzuräumen.
Ja.
In den 90ern, wo ich jetzt mit meinem Arzt und den Kindern zusammenlebte, war das ja noch nicht bekannt. Da hieß es, Frau, steh auf und mach. Und wir hatten immer Au-pair-Männchen, fröhliche junge Männer aus Südafrika. Und die machten das.
Aus Südafrika?
Ja. Warum weiß ich nicht, das war von der Agentur. Das war reiner Zufall.
Ja.
Und die haben gekocht, gespült, geputzt. Die waren fröhlich, die haben die Kinder bespaßt. Die sind mit mir auf Reisen gegangen. Wenn ich ein Kind stillte, haben sie mir das angereicht und wieder abgepflückt. Und das haben meine Jungs nicht gerade mit der Muttermilch aufgesogen, aber sie haben es gesehen und sind damit groß geworden. Und ich finde, also Au-pair-Männchen sind gar nicht so blöd, wenn die Gleichberechtigung in einer Familie noch nicht selbstverständlich ist.
Also ich glaube, es ist immer eine Sache der Absprache, ne? Also ich finde ja auch, dass sich Paare in dem Punkt oder überhaupt Familien sehr wohl auch sehr konservativ miteinander verhalten können, wenn sie jeweils die Freiheit haben, das so für sich zu bestimmen.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Daher auch, aber ich finde es gut, dass deine Töchter dahingehend so sensibilisiert sind und die Söhne offenbar auch.
Ja.
Wir sind ja groß geworden mit dem, unterstütz doch deine Mutter mal oder ich helfe dir heute mal oder was kriegt man zum Muttertag? Heute mache ich mal das Frühstück und ich bringe mal den Müll raus oder so.
Ja,
ne? Wo
zum
man
Muttertag,
so sagt,
genau.
Leute, diese ganze Aufgabenverteilung, ne? Ihr unterstützt nicht mich, sondern ihr wohnt ja hier auch. Das ist auch euer Haushalt, ne? Ich kriege ja keine Gage dafür, dass ich euch hier jeden Tag bekoche und hinter euch aufräume und sauber mache und vielleicht auch noch einen Halbtagsjob habe und vielleicht auch noch eine Vollzeitstelle habe.
Ja, absolut.
Und vielleicht sogar alleinerziehe, ne? Also ich meine, das sind alles Sachen, die müssen gesehen werden und die müssen auch verhandelt werden und die müssen auch benannt werden. Und ich habe noch einen anderen Podcast, da spreche ich häufig auch mit Leuten darüber, auch gerade mit Männern, die als Kinder und Jugendliche gebeten wurden, von ihr oder ganz selbstverständlich gebeten wurden, auch in der Küche zu helfen oder den Tisch abzuräumen oder auch die Wäsche zu machen. Was die heute quittieren mit einer Unabhängigkeit und einer Leichtigkeit, ohne dass sie das Gefühl haben, jemals enteiert worden zu sein, um es mal so zu formulieren. Ne?
Gut.
Also insofern.
Ja. Also komödiantisch habe ich das damals schon erahnt, diese Problematik, und habe sie immer so ein bisschen hochgenommen oder mich drüber lustig gemacht. Und das war der Erfolg dieser Bücher. Ich habe es halt nicht verbissen gemacht, wie es manche gemacht haben, sondern komödiantisch. Und heute weiß ich aber, dass das nur die Spitze des Eisbergs war. Und heute weiß ich eben, und das war eben deine Frage, was ist eigentlich der wirkliche Feminismus? und Männer müssen Feministen sein. Dann wird die Sache rund.
Ich glaube, es hat viel mit dem Begriff zu tun. Ich glaube, dass sich viele Jungs und Männer schwer tun, weil dieses Feminin da irgendwie drin steckt. Mhm. Da können jetzt Leute die Augen verdrehen und sagen, es muss doch egal sein. Ich glaube, dass die wichtigen Themen unserer Gesellschaft mit den falschen Begriffen einherkommen oder einhergehen. Der Feminismus ist ein zu weibliches Wort, als dass sich Männer damit leicht identifizieren, glaube ich. Femizid ist ein zu softes Wort, um zu erklären, was eigentlich dahinter steckt. Mhm. Sexismus wird völlig falsch verstanden. Sexismus hat nicht immer was mit Sex zu tun, sondern kommt aus dem Englischen und hat was mit Geschlecht zu tun. Sprich, eine Frau wird benachteiligt oder ein Mann wird bevorzugt, weil er ein Mann ist. Ne? Also insofern, ich glaube, dass wir uns nochmal die Mühe machen müssen, diese Begriffe vielleicht neu zusammenzusetzen oder bessere Begriffe dafür zu finden. Ja. Denn wir müssen damit leben und damit arbeiten und wir müssen sie ein bisschen verändern, glaube ich. Musik, und dann kommen wir mal zu deinem. Wir müssen ja irgendwie auch in die Gegenwart kommen, in den final zweiten Teil deines Lebens, der nochmal mit so einem richtigen Donner begann und jetzt eigentlich auch schon wieder richtig gut schwingt. Ne? Du bist glücklich in deinem Leben, du bist zufrieden und du bist sehr erfolgreich. Wir hören jetzt erstmal die Beatles für Engelbert, habe ich das richtig verstanden?
Bitte.
Als kleinen Gruß in My Life.
Places I remember all my life, though some have changed.
1987 ist es. Ein Mann für jede Tonart wird geboren, verkauft sich ad hoc 1 Million Mal, wird fürs Kino verfilmt, in 17 Sprachen insgesamt übersetzt. Dann eine zweite Schwangerschaft, lässt gar nicht so lange auf sich warten. Du schreibst wieder zum Ende der Schwangerschaft hin den nächsten Bestseller. Frau zu sein bedarf es wenig. Und so geht es eigentlich weiter und weiter. Es geht weiter mit dem Supervibe. Das dritte Kind und der dritte Bestseller. Allerdings glaube ich, bis dato dein erfolgreichste Buch. Ne?
Ja.
Das Supervibe.
Das ging richtig durch die Decke.
Genau. Ich gehe davon aus, dass das einen starken Einfluss auf eure Dynamik als Partner genommen hat. Abgesehen davon, dass du auch in der Öffentlichkeit ständig damit konfrontiert wurdest, dass dich Leute gefragt haben, in so ganz qualifizierten Interviews kam dann doch um die Ecke, aber jetzt müssen Sie schon mal erzählen, warum Sie eigentlich nicht heiraten. Also Sie haben jetzt, je nachdem, wann es geführt wurde, 2 Kinder zusammen, Sie haben jetzt 3 Kinder, Sie haben 4 Kinder zusammen und sind immer noch nicht verheiratet. Du musstest dich da ganz schön häufig rechtfertigen. War das für dich auch, hatte das was Spielerisches? Manchmal hatte man das Gefühl, du freust dich auf diese Frage.
Einfach, weil Hast du da noch alte Interviews gehört?
Ja.
Ah, und was habe ich da geantwortet?
Na, du warst eigentlich ziemlich, du sagst, das war so deine Entscheidung. Und das war doch eine sehr persönliche Entscheidung. Man merkte aber, dass das irgendwie so an dir so wegrutschte, weil du diese Frage schon 20 Mal zu häufig gehört hast. Das drang nicht mehr in dich ein. Ich weiß nicht, wie es die ersten Male waren. Aber du warst damit ziemlich lässig. Ich kann mir nur vorstellen, wenn jemand plötzlich so erfolgreich wird, aus dem Nichts quasi. Also wir reden ja nicht darüber, dass du, keine Ahnung, eine Boutique aufmachst und auch das wäre toll und dann verkaufst du tolle Klamotten und verdienst dein eigenes Geld, sondern plötzlich bist du Bestseller-Autorin, du gibst Interviews, du wirst in Fernsehsendungen eingeladen.
Und das
hat nicht mehr gepasst.
Nee, das hat nicht mehr gepasst.
Ich meine, letztendlich verändert es ja die Dynamik einer Partnerschaft, glaube ich, sowieso, wenn kleine Kinder kommen. Also ich meine, das ist ja eh schon eine Herausforderung, sag ich jetzt hier als Kinderlose, aber ich habe ja nun Augen im Kopf und ich kann mir das ja auch vorstellen. Und 4 Kinder innerhalb relativ kurzer Zeit, also das ist ja sowieso schon mal eine Challenge. Und plötzlich entdeckst du aber auch diese große Liebe fürs Schreiben und dann kommt auch noch dieser Erfolg. Es ist ja nicht nur beim Schreiben geblieben, sondern du sagst, du wirst eingeladen, du wirst in Shows eingeladen, du bist als Moderatorin, du hattest eine eigene Talkshow, dann hast du irgendwann auch Herzblatt noch übernommen für eine Weile und so. Also es kam so eins zum anderen und du warst auch omnipräsent in der Yellow Press, in den Unterhaltungsmedien. Also das heißt, das war im Grunde warst du wie eine Protagonistin deine eigenen Geschichten, inklusive dessen, was dann kam, nämlich ein Verlieben auf dem Traumschiff, was wahrscheinlich, und da musst du jetzt auch, musst du gar nichts zu sagen, aber du hast ja Angst, oder man hört ja schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, wahrscheinlich war dieses Zusammenleben auch nicht mehr so ideal und dann passt dann eine neue Liebe rein. Ihr seht euch, du und Engelbert, und verliebt euch und tja, entscheidet, zusammen leben zu müssen. Ich glaube, im Jahr 2000 habt ihr euch dann gefunden oder getrennt oder ich weiß es nicht.
Genau zur Jahrtausendwende, ja.
So, und dann wird der Medienliebling Hera Lind erstmal angeklagt. Wie geht das? Eine Frau, die geht. Die Kinder sind zwischen 2 und 12 Jahre alt. Also das dürfen Männer machen, aber Frauen dürfen das nicht machen. Und dann ist da ja auch diese Partnerschaft noch recht frisch.
Ja, wir kannten uns 11 Tage, als das in der Bild-Zeitung stand. Das erste Mal.
Das ist schon erstaunlich, dass ihr da nicht beide, also dass nicht auch er gesagt hat, ich weiß nicht, was hier auf mich, was passiert denn hier gerade?
Ja, das hat er sehr wohl gesagt, aber nur zu mir. Ja, ja. Es war wirklich eine schlimme, chaotische, fürchterliche Zeit, also eigentlich wie so ein Albtraum. Wie alle schlimmen Albträume auf einmal. Und gleichzeitig, wirklich ganz gleichzeitig, begriff ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Er lebte ja damals in Amerika.
So, und dann kam eines Tages ein Anruf von dem inzwischen verstorbenen Traumschiff-Produzenten Wolfgang Rademann, der dich bat, glaube ich, für ihn zu arbeiten, oder?
Er sagte so am Telefon, Frau Lind, wollen Sie nicht mal ein paar Folgen für das Traumschiff schreiben? Und da sagte ich nur, wann fahren wir? Da sagte er auch, mitfahren wollen Sie auch. Und da sagte ich so innerlich, ja, nichts wie weg, nichts wie raus hier. Weil es war eben dieser Konflikt, den ich jetzt immer stärker spürte und dieses Leine kürzer halten und zurückpfeifen und so. Das gefiel mir einfach nicht. Ich hatte meinen Haushalt selbst organisiert, ich hatte meine Au-pair-Männchen und meine Kinderfrau und ich konnte wirklich ganz alleine wunderbar leben. Und da bin ich wirklich mit fliegenden Fahnen damals auf dieses Traumschiff geflogen und dann kam eins zum anderen, der Indische Ozean. Es war mein 42. Geburtstag im November, also aus dem Regen und dem Sturm in den blauen Himmel und die Wärme und diese Leichtigkeit. Und da waren gerade die Dreharbeiten und es wurde so viel gelacht. Und dann saß ich da im Ruth Maria Kubitschek Outfit.
Oh.
Mit so einem breiten weißen Hut und ganz in weiße Gewänder gehüllt.
Raffaello.
Saß ich auf dem Schiff. Wirklich, du glaubst es nicht. Und dann kommt der daher in seiner Uniform und fragt, worüber ich so lache, denn ich las gerade das Supervibe. Das hatten die da in der Bibliothek. Und ich saß im Liegestuhl und lachte. Und dann fragte er, brauchen Sie einen Arzt? Und da dachte ich, nee.
Hatte ich gerade.
Kannst weitergehen, den brauche ich nicht. Und dann kam er nochmal zurück und sagte, was lesen Sie denn da? Und dann habe ich natürlich ganz stolz das winzig kleine schwarz-weiße Autorenfoto gezeigt. Und dann sagte er, sind Sie das? Und so begann alles. Also es war einfach wie ein Traum. Wie so eine Raffaello-Praline, die auf der Zunge zergeht und dann aber auch eigentlich schon weg ist.
Mhm.
Und durch gewisse Aktionen von wegen zurückpfeifen und auch gewisse Anrufe tätigen, ist es dann an die Öffentlichkeit gekommen und wurde schlimmer und es wurden mehr Menschen involviert. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wäre es tatsächlich ein Urlaubsflirt geblieben, aber letztlich bin ich wahnsinnig dankbar, dass es so gekommen ist. Wir wurden alle erstmal vor den Kopf geknallt, auch leider die Kinder. Das ist wirklich schlimm. Bei uns standen die Paparazzi vor der Tür und im Garten und auf dem Dach. Und wir sind dann fluchtartig nach Österreich gefahren.
Wo Engelbert, wobei er lebt ja in Amerika,
ja, aber er stand dann da. Also seine Frau ließ sich dann auch scheiden, weil sie das nun auch, sie hatte auch einen Anruf erhalten. Und dann stand er da und dann haben wir gesagt, so, und das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch, wir versuchen es. Und sind in seine Heimat Salzburg gegangen und das war ein riesiges Glück. Die ersten Jahre waren schlimm, nicht weil die Leute nicht nett zu mir waren, die lesen keine Bildzeitung, also wenig. Es gab Zeiten, da sind wir jeden Morgen um 6 zur Tankstelle gejoggt, haben die 4 Bildzeitungen gekauft, haben sie weggeschmissen und sind wieder zurückgejoggt, um die Kinder in die Schule zu bringen. Also Österreich hat mich wirklich sehr liebevoll und nett aufgenommen. Es gibt auch diese eine Szene, wo ich hatte das Selbstbewusstsein einer Erbse und schlich da zu diesem Kindergarten bei uns in der Nähe und sagte, ich hätte hier 2 kleine Kinder, die müssten in den Kindergarten. Da sagte die im so eine Resche im Dirndl, langs morgen oder soll's heute noch sein? Und dann sagte ich, wie, darf ich die gleich hier lassen? Ja, gern, passt schon, passt schon. Dieses passt schon, liebe ich an Österreich, passt. Du kannst kommen mit welchem Anliegen auch immer, passt. Ah, passt schon. Darf ich hier parken? Passt schon. Es ist einfach fantastisch.
Wir hören jetzt noch einen Song und dann müssen wir ein bisschen was weglassen, weil wir ja in die Gegenwart kommen wollen, zur Löwenmutter, deinem aktuellen Buch, das, als es erschienen ist, gleich von Null auf Platz 1 in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist. Das muss man erstmal nachmachen. The Winner Takes It All passt ja, aber... Hera Lind ist heute hier zu Gast und dafür, dass wir uns heute zum ersten Mal begegnet sind und kennengelernt haben, herzlichen Dank für die Offenheit, mit der du auch persönlichere Dinge hier beantwortest und auch ansprichst. Eine Sache, die du umgekehrt mit Menschen aber auch erlebst, also Menschen, die dir schreiben, die dir ihre eigene Lebensgeschichte präsentieren. Sehr persönlich, sehr offen, sehr verwundbar. Du hast damit angefangen, als es einen Cut gab in deinem Leben. Es gab einige Cuts in deinem Leben. Wir sind jetzt gerade in Österreich, ihr zieht zusammen, eigentlich ist alles gut, dann kommt ein finanzielles Desaster. Ich kann nur sagen, wirklich Hut ab. Du hast sehr, sehr viel Geld verdient und du hast sehr, sehr viel Geld verloren durch falsche Investitionen. Und du hast es geschafft. An deinem 50. habe ich, glaube ich, gelesen, hast du noch geweint, weil du nicht wusstest, wie es weitergeht. An deinem 60. Geburtstag warst du so gut wie schuldenfrei. Also das muss man erst mal, da hast du gekämpft, ja. Und hast damit auch einen Cut gemacht, hast angefangen, eine andere Art von Buch zu schreiben. Wie würdest du es selbst benennen, was du da jetzt machst und was du da auch sehr erfolgreich machst? Ich glaube, schon wieder 12 Millionen Bücher verkauft seitdem.
Ja. Ja, es ist jetzt ein ganz anderes Genre. Im Vergleich zu einer Sängerin. Eine junge Sopranistin würde leichte Rollen singen, Koloratur, irgendwas. Und wenn sie dann in das schwere Fach kommt, wie zum Beispiel Anna Netrebko, dann singt die Wagner oder Verdi, also das schwere Schicksalsfach. Und jetzt wieder zurück zu mir. Also ich habe früher die leichten, heiteren Frauenromane, Schublade auf, Schublade wieder zu, geschrieben. Und jetzt schreibe ich wahre Schicksale, die oft so schwer sind, dass man beim Lesen auch weinen muss. Also früher haben die Leute gelacht beim Lesen und jetzt weint man, weil es ja Kriegsschicksale sind oder Fluchtschicksale oder häusliche Gewalt. Oder wenn du mich fragst, was ich gerade schreibe, das erscheint erst 2029, das bringt jetzt gar nichts. Aber ich bin gerade schon wieder in so einem schweren Schicksal drin.
Man muss vielleicht dazu sagen, also das klingt jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es ist nicht die beste Werbung in eigener Sache, weil zu sagen, man muss das lesen und nicht die ganze Zeit weinen, weil das Leben ist gerade zum Weinen. Alles, was man momentan liest und sieht, ist irgendwie zum Weinen. Und vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass du diese Geschichten, du triffst dich mit den Protagonistinnen, also mit den Menschen, meist Frauen, denen das passiert ist, denen wirklich schwere Schicksalsschläge passiert sind. Die schreiben dir und du triffst dich dann mit ihnen, aber du garnierst ja, du erzählst diese Geschichte. Es gibt ja auch viele heitere und unterhaltsame Parts. Also das sind ja schon auch Romane, bei denen man jetzt nicht die ganze Zeit weinen muss, sonst würden, glaube ich, nicht so viele Menschen sie kaufen.
Aber es wird mir ja ganz oft so zurückgespiegelt, jetzt bin ich so dankbar für das, was ich habe, nachdem ich das gelesen habe, wie es dieser Frau ging, die zum Beispiel nach Sibirien verschleppt wurde und im Arbeitslager 8 Kinder bekam. Und bei minus 35 Grad Bäume fällen musste den ganzen Tag. Und die mit allen Kindern später über Kasachstan, wo sie nochmal 12 Jahre im sowjetischen System leben musste, es geschafft hat, die alle in die Bundesrepublik zu bringen.
Zwei sind gestorben.
Du bist ja wirklich super informiert. Das war zum Beispiel eines. Oder jetzt diese Fünflingsmutter.
Das ist das aktuelle Buch,
die Löwenmutter, die einfach 5 Flinge kriegt, von denen nur ein einziges Kind keinen Förderbedarf hat. Das heißt, alle anderen waren gehandicapt oder behindert.
Oder starben dann auch.
Sterben. Und dann geht ihre Ehe in die Brüche. Und dann kriegt sie noch eine Tochter und fängt wieder neu an. Also es sind wirklich so Geschichten, wo du denkst, boah, Ich bin gerade sehr dankbar für das, was ich doch habe und wie es mir doch geht. Und meine Probleme relativieren sich beim Lesen.
Mhm.
Und da hast du jetzt eben was angesprochen, ich ja von Natur aus ein sehr heiteres, humorvolles Gemüt habe, gelingt es mir tatsächlich, in die schwersten Geschichten doch noch Situationen reinzuschreiben, wo man auch wieder lachen muss. So dass sie wirklich einen Unterhaltungswert haben und man nicht denkt, boah, jetzt will ich überhaupt nicht mehr weiterleben, das Buch ist so schlimm, sondern man schöpft tatsächlich Kraft raus.
Es ist im Grunde die perfekte Symbiose. Kann ich mir auch vorstellen für dich als Autorin, das soll jetzt wirklich völlig wertneutral klingen, aber es ist natürlich toll, wenn du selbst beliefert wirst von außen mit Geschichten, die du dir nicht ausdenken musst in dem Sinne. So, das heißt ja auch immer, das Leben schreibt die besten Geschichten und so ist es ja auch. Menschen, die sich veranlasst fühlen, dir zu schreiben, müssen dir 20 Seiten, müssen sie runterschreiben, mindestens. Ungefähr, ne, damit du auch weißt, so. Und wenn du dann das Gefühl hast, das ist es, würdest du sagen, kannst du sagen, ein Buch von 100, ein Buch von 200?
Ja, 1 zu 100.
1 zu 100,
ja,
okay.
Dann finde ich einen Volltreffer, der mein Herz berührt. Der ist wie schockverliebt. Dann will ich diese Person kennenlernen. Dann will ich bei der zu Hause sitzen und alle ihre Fotos durchgucken und so. Dann hat's mich gepackt. Und dann wird's auch ein Bestseller. Also heute zum Beispiel auf dem Hinflug hierher habe ich 5 Geschichten gelesen, die mir alleine heute geschickt wurden. Und ich werde die Absagen sehr liebevoll und wertschätzend formulieren, aber der Funke ist nicht gesprungen. Und da sind so viele Punkte, die stimmen müssen, um eben eine große Leserschaft auch zu begeistern und eben dran zu behalten, 500 Seiten lang.
Also man muss sich das vielleicht, oder korrigiere meine diese Metapher, also wie so ein Fischskelett vorstellen oder so Gräten und das Fleisch sozusagen drumrum. Da
gute
kommen
Metapher.
Dann, ne, da sind dann so die Dialoge, die dann stattfinden, wo dann auch die Protagonistinnen wahrscheinlich hin und wieder schlucken müssen, weil das ist dann dein Part, das ist dann der unterhaltsame Part. Da werden dann Dialoge
erfunden,
Klamotten,
Situationen,
Umgebungen
genau.
und so weiter.
Deswegen will ich gerne Fotos sehen, was hatten die an? Jetzt habe ich gerade den Kontakt mit der jetzt 84-jährigen Marga, die mir ihre Liebesgeschichte aus den 60er Jahren geschickt hat. Und ich war nervös, wie findet sie es? Ich habe Dialoge erfunden, ich habe Streits erfunden. Und dann schreibt sie mir heute Morgen zurück, ich habe mich die ganze Nacht kaputt gelacht. Ich war wieder jung, ich war wieder unbeschwert. Du führst mich zurück in meine Jugend und ich bin wieder verliebt und danke. Und da denke ich, boah, ich mach's richtig.
Ist ja auch Win-Win, also dass ihr auch, glaube ich, zu gleichen Teilen davon profitiert. Also
absolut.
Auch die Protagonistinnen geben jetzt nicht einfach ihre Geschichte ab, sondern werden dann natürlich auch hoffentlich, denke ich mal, fair dran beteiligt.
Kriegen einen wunderbaren Vertrag mit meinem Verlag übrigens, sodass das gar nicht zwischen uns steht.
Okay.
Wir beide sind immer nur produktiv und kreativ und der Verlag lädt sie ein auf einen schönen Vertrag.
Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was lässt Menschen, kann man das überhaupt so beantworten? Was lässt Menschen weitermachen? Was führt dazu, dass sie die Hoffnung nicht verlieren? Denn die Geschichten, die du runtergeschrieben hast und denen du begegnest, die klingen so, dass man denkt, so, ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte. Ich weiß nicht, ob ich da noch leben würde, wenn mir das so passiert wäre. Was rettet Menschen, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen eigentlich? Ist es der Glaube?
Bei manchen ist es der Glaube. Bei manchen, viele sind Mütter und leben für ihre Kinder weiter. Das ist mir auch so gegangen. Natürlich, wenn sie das unglaubliche Glück haben, ihre Liebe zu finden, dann kann man sich natürlich immer anlehnen an eine Schulter und gemeinsam durch schwere Zeiten gehen. Es ist auch oft Veranlagung, eine gewisse Resilienz, dass in gewissen Zeiten die Menschen einfach so gepanzert waren, um ihre Seele so gepanzert, dass sie das einfach durchgestanden haben. Und ich kann sie nur bewundern und bei mir wächst die Dankbarkeit und die Demut. Wobei ich das Wort Demut immer blöd finde, weil das so katholisch ist. Aber es ist wirklich so gemeint, dass ich merke, boah, ich habe einen riesen Respekt vor meinen Protagonistinnen und Protagonisten. Waren auch Männer dabei.
So, wir sind durch, liebe Hera. Es war schön, dich geduzt zu haben. Wir gehen raus mit, womit denn eigentlich?
Ja, mit Trio Klangkunst.
Natürlich. Ach ja, natürlich, mit dem Trio Klangkunst, Once in a While.
Das sind 3 Damen, die alle wie ich Gesang studiert haben. Die eine bei meiner Mutter Und ich bei der Mutter von der anderen. Ich habe sie noch als kleine Kinder kennengelernt. Und sie singen so wunderschön. Und dieses Once in a While, es bringt mich zum Weinen. Ich glaube, das hat die Kelly Family gesungen. Das wusste ich überhaupt nicht.
Aha.
Es geht aber jetzt wirklich um das Trio Klangkunst. Und die begleiten mich, wenn ich Lesungen mache. Und da bleibt kein Auge trocken.
Verlosen wir eigentlich 3 Exemplare?
Unbedingt.
Finde ich ja, ne? Gut. Und dazu muss man dann eine Frage beantworten. Wir sind dann auch wirklich durch.
Ja, ich habe eine ganz tolle Frage. Ich habe die Frage aller Fragen.
Na los.
Mit welchem Wort beginnen alle meine 52 Romane?
Ich weiß es. Ich würde einen Roman gewinnen. Schicken Sie die vermeintlich richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail. So. Das war's, liebe Hera.
Danke.
Weiterhin viel Freude und viel Spaß bei dem, was du da machst.
Kann ich nur zurückgeben.
Tschüss.
Tschüss.
Once in a while, will you try to give one little thought to me?
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.